Sie ist ein gesellschaftliches Erfolgsmodell, die mitteleuropäische Stadt. Und ihre Erfolgsgeschichte beginnt vor 800 Jahren. Herzlich willkommen zu Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, sagt Harald Asel. Diesem Erfolgsmodell spürt ein neues Buch aus dem Propyläen Verlag nach, Gründerzeit 1200, wie das Mittelalter unsere Städte erfand. Geschrieben von der Fernsehjournalistin Gisela Greichen und von Matthias Wemhoff, Berliner Landesarchäologe und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte. Mit diesem habe ich mich unterhalten und zunächst wissen wollen, was da um 1200 eigentlich passiert.
Es ist wirklich frappierend, wenn man sich anschaut, wie viele Städte zwischen 1150 und 1250 gegründet worden sind. Das sind etwa 1000 auf dem Gebiet des damaligen Deutschen Reiches. Also eine gewaltige Zahl und davor gab es nur 200. Und 1250 ist eigentlich auch Schluss. Es gibt danach noch eine Reihe von kleinen Städten, Minderstädten. Die haben aber eigentlich keine große Zukunftschance mehr. Der Kuchen ist aufgeteilt. Wenn man sich vorstellt, dass danach so gut wie keine Stadt mehr gegründet worden ist. Mannheim ist das seltene Beispiel mal einer Barockstadt. Ansonsten kommt ja kaum was dazu, kann man sagen. Unsere Städtelandschaft ist heute noch die Städtelandschaft um 1200.
Und die Frage ist, wie kommt das? Bevölkerungsdruck, Veränderung des Klimas, Veränderung von technischen Möglichkeiten oder die Sehnsucht der jeweiligen Herrschaften, sich ein Machtzentrum zu bilden?
Ich glaube, es kommt alles zusammen. Es ist einfach eine Zeit, in der viele günstige Faktoren vorhanden sind. Man macht den potenziellen Bürgern richtige Angebote, sagt, kommt zu mir, bei uns in der Stadt kriegt ihr 10 Jahre Steuerfreiheit und noch das Haus dazu. Das Grundstück ist schon parzelliert und so weiter. Und ich habe schon eine wunderbare Kirche gebaut und alles ist perfekt eingerichtet, also kommt zu mir. Und der Nächste versucht das noch zu überbieten. Also es ist eine Zeit, in der alle Faktoren zusammenspielen. Es sind genug Leute da. Es ist ja tatsächlich auch diese mittelalterliche Warmzeit. Da gab es mal eine Periode, da ist es noch wärmer als heute. Da wächst Wein in Ostpreußen. Es ist aber auch gleichzeitig eine Epoche, wo sich auf einmal die bisherigen Strukturen verändern. Also davor ist alles sehr stark geprägt vom Kaiser und von den Bischöfen. Das sind auch die einzigen, die Städte haben. Und dann auf einmal kommt praktisch diese Vielzahl von Städten oder die Idee, wie Städte betrieben werden, aus Italien auch noch stärker bei uns an. Es gibt da eine Verfassung, die den Bürgern mehr Möglichkeiten gibt, wo die Kaufleute ihre Möglichkeiten ausschöpfen können. Und offensichtlich ist das genau der Impuls, auf den letztlich das Mittelalter gewartet hat. Denn eins ist auch noch faszinierend, diese Städte, die um 1200 entstehen, mit den Mauern drumherum, verändern sich nur sehr selten. Also die werden nur sehr selten groß erweitert. In ganz, ganz vielen Städten steht der Mauerring bis ins 18. Jahrhundert, ja bis um 1800.
Wie ähnlich sind denn all diese Städte vom Aufbau her, von der Entstehung her?
Die sind sich eigentlich extrem ähnlich. Also es gibt so etwas wie wirklich eine Idee von Stadt. Und interessanterweise sieht man die Idee, die so richtig modern ist, am besten hier im Osten, weil hier praktisch auf grüner Wiese Städte gebaut werden, ohne ältere Wurzeln. Und da verwirklicht man die Pläne, wie sie überall gewünscht sind. Also nicht mehr der Straßenmarkt, sondern ein großer Marktplatz, der dazukommt. Eine Pfarrkirche für eine Stadtgemeinde ist in anderen Gebieten aufgrund älteren Rechten oft sehr viel anders. Die Mauer drumherum und große, relativ gleichmäßig ausgemessene Grundstücke, die dann den Bedürfnissen der Kaufleute besonders Rechnung tragen. Also es gibt da so etwas wirklich wie ein Idealbild von Stadt. Und das kann man auch in verschiedenen Größen dann bauen und entwickeln.
Man kann also sagen, die heutigen Städte sind in der Regel noch ungefähr so wie, oder die Städte bis 1945, sagen wir mal, ungefähr so, wie sie damals angelegt waren. Das heißt, das war ein extremes Erfolgsmodell, das eben auch zur Folge hatte, dass eben Leute dort die Möglichkeit hatten, sich selber zu verwirklichen, auch in rechtlicher Hinsicht.
Das rechtlich Attraktive an der Stadt war damals tatsächlich, dass auf einmal die Kaufleute oder die führenden Schichten in der Stadt, das ist ja keine Demokratie, wie wir uns das so vorstellen, dass alle die gleichen Stimmen haben. Es gibt ratsfähige Familien, es gibt auch gewisse Oligarchien, die sich entwickeln, die das weitergeben. Aber letztlich ist die Steuerung der Kommune in der Hand der Kaufleute und derjenigen, die diesen Markt auch letztlich tragen und ihre Interessen durchsetzen. Und das Wichtige für eine wirtschaftliche Erfolgszeit ist eine rechtliche Sicherheit. Man muss sich darauf verlassen können, wenn man Handel treibt, dass man Recht erhält, dass man verlässlich handeln kann und dass nicht irgendeiner irgendwas einfach beschlagnahmt und man ist plötzlich sein Eigentum los. Insofern ist diese Entstehung von Stadtrechten und dann aber auch gleichzeitig die Weitergabe von Stadtrechten etwas total Faszinierendes. Also wenn ich mir überlege, dass das Magdeburger Recht eigentlich zwischen Magdeburg und Kiew in unzähligen Städten galt und der Kaufmann dann überall wusste, das ist meine Rechtsbasis, die gleiche, die ich von zu Hause kenne, ich kann hier Handel treiben.
Mir ist aufgefallen beim Lesen des Buches, in den letzten ein, zwei Jahrzehnten ist ungeheuer viel durch die Archäologie neu herausgekommen, was zuvor vielleicht nur so schwach über die historischen Dokumente da war. Wie sehr hat sich unser Blick auf die Städte durch die letzten zwei, drei Jahrzehnte, durch die archäologische Forschung verändert?
Sie hat sich grundlegend verändert. Wenn ich auf Berlin hier schaue, 1237 gibt es die erste Urkunde, da ist Berlin schon zwei Generationen alt. Also wir sind jetzt weit im 12. Jahrhundert mit den Anfängen dieser Stadt hier. Mein Bild hat sich seit meinen ersten Grabungstätigkeiten total verändert. Ich bin früher immer davon ausgegangen, dass so eine Stadt tatsächlich sehr gewachsen ist und sehr viele verschiedene Strukturen hat, aber dass es so einen starken Prozess der Neugestaltung und der Neuparzellierung und der Neugruppierung auch in gewachsenen Städten in der Zeit um 1200 gibt, das ist wirklich erst durch die Grabung in der Zusammenschau rausgekommen.
Es gibt ja manchmal Orte, die sind so attraktiv, dass da nicht eine Stadt entsteht, sondern gleich zwei. Also Berlin-Köln ist ein Beispiel, Brandenburg an der Havel, Altstadt-Neustadt ein zweites. Wann entstehen Doppelstädte? Hat das was mit topografischen Fragen zu tun, mit rechtlichen Fragen, mit unterschiedlichen Herren?
Ist super spannend, weil uns die Urkunden eigentlich nichts deutlich drüber sagen. Also in Brandenburg können wir auch überlegen, sind das beides Gründungen der Markgrafen. Altstadt und Neustadt entstehen nach den umfangreichen archäologischen Forschungen in Brandenburg tatsächlich nahezu zeitgleich. Manchmal ist es auch so, man gründet lieber eine neue Stadt daneben, um sich nicht mit den alten Rechten beschäftigen zu müssen. Also es könnte auch sein, dass eine Doppelstadt einfach attraktiver ist, weil mehrere Personen in Amt und Würden kommen können. Also ich habe dann ja zwei Räte, ich habe doppelt so viele Positionen zu besetzen und so weiter.
Wenn das so ein erfolgreiches Modell ist und auch viel zu tun hat mit der Art, wie wir heute leben wollen und wie wir heute auch Gesellschaft organisieren, wo sehen Sie dann in der heutigen Stadt Gefährdungen, weswegen wir genau gucken müssen, woher wir eigentlich in diesen 800 Jahren kommen, was möglicherweise verloren gehen könnte?
Vielleicht ist es der Punkt, dass diese Stadt im Mittelalter ein unglaublich soziales Gebilde ist. Also man kann sich das heute kaum noch vorstellen, wie sehr man eingebunden ist in Strukturen, in die Strukturen der Stadtgemeinde, in die Strukturen der Pfarrgemeinde, in Bruderschaften, in berufsständische Organisationen wie Gilden und Zünfte. Man hat eine ganze Menge von gemeinsamen Aktivitäten, gemeinsamen religiösen Feiern, man hat große Stadtfeste. Also man muss sich das Mittelalter auch ziemlich bunt und ziemlich lebendig gerade in dieser Zeit vorstellen. Gar nicht so farblos, wie man das oft sieht, sondern es ist ein sehr attraktives Treiben, was da herrscht. Und es ist etwas, was eigentlich Vereinzelung so gar nicht zulässt. Und ich glaube, heutzutage ist es manchmal so, gerade in den Megastädten, die immer mehr wachsen, dass Vereinzelung extrem ist, Individualisierung extrem zunimmt und eigentlich das, was so eine Stadt dann lebenswert gemacht hat und ihr auch Stärke gibt, nicht mehr vorkommt. Ich habe ein Zitat angestellt aus dem Rechtsbuch der Stadt Herford. Da wird gemahnt, Bürger, vergesst nicht die Einträchtigkeit. Die Einträchtigkeit ist der Städtefestigkeit. Also man versucht zusammen etwas zu erreichen, oft auch gegen den Landesherrn oder gegen andere, aber diese Vorstellung, dieser Appell da auch, versucht es zusammen. Das ist vielleicht etwas, was man aus dem Mittelalter mitnehmen kann.
Matthias Wemhoff, Berliner Landesarchäologe und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte, zu seinem mit Gisela Greichen zusammengeschriebenen Buch Gründerzeit 1200, wie das Mittelalter unsere Städte erfand, erschienen im Verlag Propyläen. Und soweit für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.